Ja, grüezi, servus und hallo zusammen. Heute ist der 30. Dezember 2021. Ja, das A, B, C des Jahres 2021. Ich wollte eigentlich sagen, das Jahr geht zu Ende, aber hey. Wir haben viele, viele Gedanken und ich möchte heute nochmal mit einem besonderen Menschen sprechen. Zum Ende dieses Jahres. Ich hoffe auch nicht das letzte Mal. Und ich bin mir sicher, es wird ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin sehr sicher, dass ihr auch sie mögen würdet. Ich mag sie jedenfalls gern und ich kenne sie schon seit jetzt einigen Monaten. Habe sie da bei Twitch kennengelernt und war auch schon bei mir als Gast dort im Livestream. Und wir haben uns bei einem anderen aber kennengelernt. Und ja, will jetzt gar nicht mal so viel erzählen, aber ich glaube, wir fangen dann auch gleich an, oder? Was meint ihr? Ich danke euch auf jeden Fall für euer Vertrauen meines Podcasts und dass ihr mich unterstützt. Und gerne dürft ihr diesen Podcast, wenn er euch gefällt, teilen und empfehlen. Und Werbung ist immer gut. Vor allem für so einen kleinen Podcast wie meinen ist das natürlich nie eine schlechte Sache. Und das war's auch schon mit Werbung. Ich sage jetzt erst einmal Grüezi, Servus und Hallo, liebe Patti.
Hallo.
Na, wie hammer's? Oder wie hammer's? Nein, geht's dir heute gut? So wie der Nachtfalke ja sagen würde. Wie geht's dir?
Genau, Nachtfalke-like, es geht mir super.
Jawohl. Schöne Grüße an den Nachtfalken an dieser Stelle. Den da haben wir uns überhaupt kennengelernt, in dem Stream dort auf Twitch. Da ging es ja in dem Talk dort, der hat immer so einen coolen Talk-Podcast. Der macht ja selber, das hat er 25 Jahre über gemacht im Radio. Und mit dem haben wir uns auch schon unterhalten. Und ich auch schon mehrmals mit ihm und du eben auch. Und da haben wir uns im Chat irgendwann mal irgendwie, habe ich glaube irgendwann dir gefeuert oder du mir oder ja. Weißt du, wie das ungefähr gelaufen ist?
Ja, ungefähr weiß ich das noch. Ich glaube, ich hatte von dir dann eine Nachricht bekommen. Wir waren beim Falken im Chat. Und genau. Ich glaube, du hattest mich dann angeschrieben, weil du mitgekriegt hast, dass ich auch am Streamen bin. Und da du ja diese Podcast-Geschichte machst, war das, glaube ich, so der erste Anlass.
Genau, jawohl, weil ich da immer wieder mal gern Leute suche, gern Leute im Gespräch habe und das noch ein bisschen ausbauen wollte und immer noch will, gern, sehr gern. Und da habe ich auch erfahren, dass du ja ein Catering-Unternehmen hast und das passt ganz gut zu Weihnachten erstmal. Ja, erstmal Weihnachten habe ich mich mal erstmal schön vollgefressen, glaube wie alle halt. Das war ja, oh mein Gott, ja. Ich will gar nicht davon reden. 3,5 Tage war es auf jeden Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Familie meint, ich verhungere in der Schweiz, so wie die mich füttern. Aber hey, es war einfach nur super cool. Und ich habe so viel verschiedene geiles Zeug gegessen. Und daher habe ich mir gedacht, Alter, ich hau dir mal die erste Frage gleich rein. Wenn du nur noch ein Essen für dein restliches Leben essen könntest, welche wäre das? Welches wär's?
Ja, also ganz spontan wird mir, glaube ich, die Lasagne einfallen, weil die geht immer und auch egal in welchem Zustand, kalt, heiß.
Einfach Lasagne, boah, okay.
Einfach Lasagne, ja. Welche? Langweilig.
Welche Lasagne? Die mit Hackfleisch oder mit Gemüse, oder?
Ja, also die mit Hackfleisch und gekochten Ei und in jeder Schicht eine Bechamelsoße.
Das wäre das Essen, da, okay, alles klar. Ich kann leider nur mit Kirschspatzen antworten. Ich kann nur mit Kirschspatzen antworten.
Ja, also ich habe ja viel mit Spätzle zu tun.
Erzähl mal davon, von deinem Catering-Unternehmen.
Ja, ich habe letztes Jahr im Oktober mein Catering-Unternehmen gegründet und am Anfang war es wirklich nur als Catering-Unternehmen gedacht. Und ja, so, ich war schon im Unternehmungsgründungsprogramm. Da kam das große böse C. Und ich musste das Ganze ein bisschen umstrukturieren, wollte aber das Programm nicht niederlegen, weil sonst hätte ich das nochmal von vorne durchlaufen müssen. Und ich war schon mittendrin und hatte halt auch nur noch relativ wenig Zeit, da was zu machen und konnte es nicht weit nach hinten raus verschieben. Also habe ich mir überlegt, was kann ich denn noch machen? Und dann sind mir zum einen meine Lebensmittel in Gläsern eingefallen. Also ich mache so Aufstriche, Eintöpfe, Soßen, verschiedene Röster, also sowas wie Zwetschgenröster und Marillenröster. Das ist ja in Österreich der Renner schlechthin. Das alles auf veganer Basis. Jetzt aber gar nicht, weil ich so vegan bin, sondern weil ich das also zum einen spannend finde und zum anderen auch die Bestimmungen sind nicht ganz so streng, wie wenn ich jetzt Fleischverarbeitung machen würde. Und dann habe ich noch, das ist mein drittes Standbein sozusagen, und das ist im Moment auch so der alles noch zusammenhält. Ich habe einen Spätzle-Lieferdienst und da gibt es über 30 verschiedene Varianten an Spätzle.
Mein Paradies, 30 verschiedene Spätzlearten. Oh, das wäre ja, hör mir auf, ey. Ich habe gesagt, ich muss da nach Wien kommen. Wer will denn mal nicht nach Wien? Das ist ja auch eine tolle Stadt. Da kann man doch gleich mal Spätzle essen auf verschiedenste Art und dann noch eine tolle Stadt entdecken. Ja, das böse C, ja. In den stecken wir ja immer noch alle drin, vor allem eben Kleinunternehmer wie du. Dein Mann hat ja eher noch ein Catering-Unternehmen auch. Nein, er hat ein eigenes Restaurant, oder wie war das? Ja.
Zwei Speiselokale und zwei Eventlokale.
Und alles läuft momentan, ja.
Ja, also wir haben jetzt ein Speisenlokal geöffnet, halt am Abend. Das ist jetzt immer nur von Mittwoch bis Samstag im Normalfall offen. Durch Silvester und Neujahr verschiebt sich das jetzt natürlich ein bisschen. Und unsere Sperrstunde wurde ja so nach unten geregelt, bis 22 Uhr halt nur.
Ja.
Es ist halt schwierig. Und das andere Speisenlokal ist eher so ein Mittagsgeschäft. Da sind die meisten im Moment, glaube ich, im Homeoffice. Rentiert sich also gar nicht, das aufzumachen. Das übrigens auch meine Produktionsküche ist, ja. Also für mich vorteilhaft, wenn keiner da ist, weil ich aus dieser Küche auch streame.
Mhm.
Genau.
Liebe Leute, genau.
Arbeitsplatz überall.
Ja, liebe Leute, ich war da schon mal bei dem Stream mehrmals. Kann ich euch nur empfehlen. Der steht auf jeden Fall dann heute noch unten in den Videobeschreibung, der Link zur Küche. Und dort heißt du ja wie Vienna Charisma, heißt du dort. Jawohl. Ja, da bin ich auch unterwegs auf Twitch immer wieder mal und neben diesem Podcaster. Und ich Livestream ist schon was ganz anderes, wie jetzt zum Beispiel, wie wir jetzt hier sitzen und da was aufnehmen. Da redet man auch doch immer ein bisschen anders, weil man da ein bisschen gezielter redet und kann man auch go with the flow machen. Ich bin aber auch ganz stolz, dass ich jetzt diesen Podcast begonnen habe oder auch diesen Stream überhaupt, weil es fühlt sich gut an. Ich finde, vielleicht war es auch ein bisschen ein Schicksal, ein kleiner Wink. Hey, da kann man vielleicht da mal was machen. Das hilft vielleicht auch einem, auch vor allem beim Sprechen oder so, weil ich jetzt zum Beispiel für meine Weiterbildung durchaus sprechen können muss, gut. Und aber nur stolz, wenn du auf dein Leben aktuell schaust, was erfüllt dich denn noch so wirklich mit Stolz?
Boah, also in allererster Linie meine Kinder.
Jawohl.
Ich bin so stolz auf meine Kinder. Die sind so toll geworden. Ich habe zwei wunderbare Mädels. Beide schon super selbstständig. Ich meine, die eine ist jetzt 20 geworden. Mhm. Und die jüngere wird morgen 15. Ja, ist mein kleiner Silvesterkracher. Und die sind beide so super einfach. Die machen so tolle Sachen und also auch gerade die Große, die natürlich schon alleine wohnt und ihr Leben selbstständig in der Hand hat, ja, natürlich ist Mama immer da und kommt und hilft, wenn irgendwas ist und das weiß sie auch, sie hat ein Netz, aber sie meistert es super alleine. Ich bin wirklich voll stolz, die arbeitet, seit sie 16 Jahre alt ist, sie macht nebenher ihre Schule, also die Matura noch, sie will studieren gehen, ja, also die ist wirklich eine kleine, fleißige, junge Frau. Ja, wirklich. Ist so schön, das zu sehen, wenn deine Kinder groß werden. Ja, wenn die klein sind, dann denkst du immer so, boah, was wird denn aus denen mal? Wie werden die später sein und so? Und ich habe jetzt schon das Endergebnis im Prinzip, zumindest bis zum jungen Erwachsenen und sehe das und wirklich hätte ich mir nicht besser ausmalen können eigentlich.
Und du hast ihnen auch ein schönes Leben ermöglicht, ne? Weil deins habe ich ja mal in einem Vorgespräch mal gehört, dass bei dir lief es ja nicht so glatt, immer, ne? Also es war ja ein bisschen anders da. Und du hast es mal dazu genutzt, die Möglichkeit, und zu sagen, nö, jetzt habe ich Kinder bekommen, aber ich will es besser machen wie meine Eltern. Und ich kenne es ja nicht anders, dann mache ich es ähnlich. Oder ja, gibt es ja auch. Was lief denn bei dir in der Vergangenheit, wenn du, als du als Tochter, was war bei dir jetzt nicht so besonders berauschend, wenn ich fragen darf?
Ja, also das ist wahrscheinlich jetzt ein größeres Ding.
Das ist ein größeres Ding. Okay, ja.
Ja, also zum einen, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich ein Jahr alt. Ich habe noch einen großen Bruder gehabt, der ist leider verstorben.
Okay.
Aber schon 2002, das ist schon eine Weile her. Der ist bei meinem Vater aufgewachsen. Also mein Vater hat ihn mitgenommen und ich bin bei meiner Mutter geblieben. Und meine Mutter, die kommt ursprünglich aus Ungarn und ist vom deutschen Staat und ihrer Mutter freigekauft worden. Ich weiß nicht genau, wie oder was und warum. Und das Problem ist auch, dass ich bei ganz vielen Dingen, die meine Mutter mir erzählt hat, nicht weiß, ob die wirklich stimmen. Ja, also es ist ganz schwierig, wirklich irgendetwas auch familiär und mütterlicherseits zu verifizieren. Weil es gibt eigentlich nur noch die Mutterseite, die ich wirklich kenne. Und meine Mutter lebt ja auch nicht mehr. Also die kann ich auch nicht mehr fragen. Und meine Mutter hat halt jung geheiratet. Sie war 17 und halb. Mein Vater hat damals die Vormundschaft für sie übernommen. Und dann, glaube ich, als kurz vor der Scheidung war das natürlich schon, dass die halt Probleme hatten. Meine Mutter ist da ein bisschen durchgeknallt und ist halt nur noch fortgegangen, hat sich dem Alkohol hingegeben und solche Sachen. Und ich weiß nicht, wer letztendlich wirklich die Scheidung wollte, weil jeder hat da natürlich eine andere Position zu und ich war erst ein Jahr alt, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war es halt im Verlauf meiner Kindheit so, dass meine Mutter mich ganz oft alleine gelassen hat. Und wenn ich jetzt sage alleine gelassen, dann meine ich nicht nur ein, zwei Stunden. Ich war teilweise eine Woche alleine. Und das erste Mal bewusst erlebt habe ich das, da war ich 4 Jahre alt. Da bin ich nachts aufgewacht und es war keiner da. Und ich habe versucht, die Haustüre aufzumachen und die war abgeschlossen, also die Wohnungstür. Und ich, Gott sei Dank, wusste ich damals schon die Telefonnummer von meiner damaligen besten Freundin auswendig. Da habe ich dann angerufen und die haben einen Schlosser gerufen, um mich zu befreien. Dann hat meine Freundin ihre Mama einen Zettel hinterlassen, meine Mutter möge sich doch bitte bei mir melden. Oder bei ihr melden, weil ich bei ihr sei. Und meine Mutter hat das Ganze 3 Tage später gemacht. Ja, also das ist so die prägendste Erfahrung, die ich hatte, dass ich einfach alleine war. Es war keiner da. Dabei gab es aber auch Situationen, und das klingt jetzt total weird, weil meine Mutter auf der anderen Seite eine total coole Socke war. Und wenn ich irgendwelche großen Probleme hatte in der Schule oder sonstiges, dann war sie da. Aber sonst halt eben nicht. Ja, sie hat ihre Freiheit gelebt, die sie eigentlich nicht hätte haben sollen als Mutter. Also es ist mein Empfinden halt. Ja.
Das ist das, was du eben aufgeopfert hast. Du hast es ja bewusst dann aufgeopfert. Du hast es anders gemacht. Du hast ja halt deine Zeit dann geopfert. Jetzt habe ich Kinder, jetzt habe ich Verantwortung. Bam. Ne?
Und, ja, ich habe auch mein komplettes Leben umkrempeln müssen, ja.
Aber es waren beide Kinder, wo du eben sehr schnell eben auch dieses Gefühl hattest zu den Kindern, was deine Mutter, so wie das jetzt anhört, nie wirklich haben konnte für dich. So zum Teil ja, aber vielleicht eher so als, ja, ich kümmere mich mal ab und zu ein bisschen um sie, lasse sie nicht komplett so, aber dann mit dem paar Tagen Unterschied und die ist nicht zu Hause. Das klingt ja schon wieder so nach, ja, ist mit euch egal, was in den paar Tagen passiert, jetzt zähle ich es erstmal ich wieder. Und dann mit der Schule hat sie sich wieder drüben gekümmert und das ist so ein bisschen, so je nach Laune, sehr launisch, extrem launisch klingt das, ja.
Ja, sie war auch extrem launisch, ja, es war auch oft so, ich meine, es hört sich echt wahrscheinlich für Außenstehende voll schrecklich an. Aber Leute, ich habe es überlebt. Ja, also ich bin noch da und ich bin dieser Mensch, der ich bin, weil ich das alles wahrscheinlich erlebt habe. Und ja, mich berührt dieses Thema tatsächlich auch. Ich merke es gerade, dass mir tatsächlich so ein paar Tränchen aufsteigen, weil das sehr emotional natürlich ist. Aber es gab halt auch Zeiten, weißt du, dass meine Mutter dann mitten in der Nacht nach Hause gekommen und hat sich zum Beispiel umgezogen, um dann wieder loszugehen. Oder aber sie war so betrunken, dass sie sich zu mir ins Bett gelegt hat und mich stundenlang vollgeheult hat. Ja, also es war richtig.
Also du warst selber jung, hast deine Mutter auch noch heulen. Okay, alles klar. Ja.
Ja, deswegen ertrage ich es auch total schwer, wenn andere weinen. Also nicht, wenn es eine kurze Geschichte ist und ich gehe da auch hin und tröste und so. Ich kann schon Trost spenden. Aber irgendwann kippt das bei mir, weil ich es nicht ertrage, weil ich das damals stundenlang mir habe anhören müssen, ja. Und das war einfach so Dinge, die ich anders machen wollte. Ich wollte nicht meine Kinder alleine lassen, ich wollte nicht meine Kinder irgendwie groß belasten, obwohl meine Kinder natürlich trotzdem viel mitbekommen haben, ja. Es gab ja auch da eine schwierige Zeit, aber trotzdem habe ich es versucht, von ihnen fernzuhalten und meinen Kindern, so gut es geht, eine reale heile Welt zu präsentieren. Weil wir sind keine ganz heile Welt. Ja, die gibt's nicht.
Nein, gibt es auch nicht. Also, nein, absolut nicht. Mhm.
Aber meine Kinder können immer zu mir kommen, egal was es ist, egal um wie viel Uhr es ist. Ja, umso schlimmer, desto cooler reagiere ich auch, lustigerweise.
Ja.
Bei Kleinigkeiten kann ich voll an die Decke gehen.
Ich möchte ganz kurz das zu sagen, weil genau das ist eben der Punkt. Und zwar, man weiß, wo man hingehen muss. Und solange das immer da ist, Probleme hat jede Familie. Jede Familie hat Probleme und hat Konflikte und hat. Aber solange der Kern da ist, eben, jetzt können wir mal kurz den Streit vergessen, jetzt brauche ich wieder meine Mutter oder jetzt brauche ich wieder meinen Vater. Und jetzt brauche ich wieder meinen Onkel. Spielt ja keine Rolle, wer für dich zuständig ist. Spielt ja keine Rolle. Also der Erziehungsberechtigte, sage ich jetzt einfach mal. Wenn das da ist, der Grundkern stimmt, dann die Probleme sollen immer das Äußere sein. Ja, aber der persönliche Halt innen drin, der muss immer da sein. Dann schafft man, das ist das, warum man immer auch sagt, schafft man auch alles zusammen. Weil wenn der fehlt oder der wackelig ist und der zerbröckelt, dann kann es außen ja. Dann ist ja alles noch viel schwerer und noch viel schlimmer. Ja, weil Probleme kommen ganz normal auf. Sei es das Teenie-Alter. Ich war ja auch kein einfacher Teenager. Ich habe mein Stiefvater ist eben dieses Jahr verstorben. Und meine Eltern haben sich mit 9 scheiden, also getrennt, ja. Und mit 13 bin ich ja von meiner Mutter abgehauen zu meinem Vater. Und das Jugendamt hat gesagt, ja, wir schauen wir mal, dass mein Vater eine größere Wohnung hat, weil er hat zu dem Zeitpunkt nur ein Einzimmer-Apartment gehabt. Kam aber nichts mehr und dann habe ich mit meinem Vater bis zu meinem 18. Lebensjahr in einem Einzimmer-Apartment gewohnt. Mit 13 bis 18. In der wichtigsten Zeit. War ein Teenager, ja. Und dann ständig in Konflikt mit dem Vater. Und der Vater war ja auch. Er liebt mich über alles und ich liebe ihn auch. Er ist ein guter Vater, ein sehr guter Vater, aber er hat so viel Konflikt in sich, er hat so viel Zeug in sich, was ihn irgendwie auffrisst, habe ich das Gefühl auch. Und das heißt, die Trennung von meiner Mutter früher oder so. Und das frisst ihn auf und das kriegt er irgendwie nie wieder los. Und dann auch als Krieg hat er ihn auch verändert natürlich. Ne? Ein Krieg verändert einen. Es muss kein Weltkrieg sein, muss nicht überall Mord und Totschlag sein. Ein Krieg ist ein Krieg irgendwo. Weil du befindest dich in einem Gebiet, wo du jederzeit sterben könntest. Und du hast ein Kind zu Hause, ne? Und das verändert auch einen. Dann hat er ja seine Eltern früh verloren, mit 14 und 16. Und mit dem bin ich halt aufgewachsen. Und ich war auch kein einfacher Mensch. Und dann ständig dieser Konflikt, ständig bam. Aber wenn es darauf ankam, mein Vater war immer Verlass. Und das rechne ich ihm ganz hoch an.
Ja, also immer Verlass, das kann ich leider nicht behaupten. Also wie gesagt, wenn ich jetzt so wirklich Probleme mit Mitschülern hatte oder mit Lehrern und so, da war sie dann plötzlich da und die Löwenmutter. Ja, aber sonst, es gab viele Situationen, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass sie da ist. So, keine Ahnung. Ich bin ganz oft alleine zu Hause gewesen und habe mir die Augen ausgeheult. Ja, so, es ist keiner da, es kümmert sich keiner, es interessiert keinen, was ich mache. Ich meine, jeder Teenager würde sagen, oh, welch Traum. Und meine Mutter war unter meinen Freunden die beliebteste Mutter von allen. Und ich habe das nie verstanden. Ja, ja, weil bei meiner Mutter konnte man halt alles. Man durfte alles und es war ja halt einfach scheißegal. Ja, so. Und meine Mutter hat auch Spaß mitgemacht und ein bisschen Party und so Geschichten.
Okay.
Aber das ist ja nur das, was sie nach außen gesehen haben. Bis ich 15 war, habe ich ja jedem vorgespielt, dass alles in Ordnung ist. Ich bin ja hinter meiner Mutter gestanden wie ein Felsen. Ja, ich war ihr Abprallding von außen. Die Leute haben so schlecht über sie geredet und ich habe sie verteidigt bis aufs Blut. Ja, das war echt wirklich sehr hart oft, weil ich mir halt auch oft anhören durfte, natürlich haben es die Leute mitgekriegt, was da abgeht, egal was ich gesagt hatte. Und die Eltern meiner Freunde dann voll oft gesagt haben, ja, wie die Mutter, so die Tochter und das ist kein guter Umgang und so. Ja, du kriegst gleich im Prinzip was in die Wiege gelegt, das dir gar nicht gehört. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht mein Päckchen gewesen. Das war meine Mutter ihr Päckchen, aber ich musste es mittragen.
Und das aber Jahre hinweg eben. Und was hat deine Mutter denn so beliebt gemacht, dass man bei ihr, jetzt mal symbolisch betrachtet, Drogen nehmen konnte und so Zeug oder und ohne zu befürchten, so eine Art. Weißt du, einfach mit Drogen symbolisiere ich jetzt einfach mal die Sau raushängen lassen. Scheißegal, weißt du?
Ja, also keine illegalen Drogen, aber klar, die Leute durften ihre Zigaretten rauchen, die durften Bier trinken und so Geschichten.
Okay.
Wenn Party war, weil meine Mutter die erste, die da war und halt auch kräftig mitgemacht hat. Und das war am Anfang, war das immer lustig, bis die Stimmung halt irgendwie...
Die kippt irgendwann, gell?
Genau. Oder meine Mutter dann vielleicht gegangen ist und wenn sie gegangen ist, wusste ich, okay, sie kommt jetzt die nächsten Tage einfach nicht.
Was war dann der Bruch, weil du gesagt hast, ja, du standest bis zu einem gewissen Alter immer hinter ihr und was war dann der Tag oder das Ding, wo es dann gebrochen ist?
Mein Halbbruder.
Dein Halbbruder?
Ja, okay. Meine Mutter wurde sehr spät nochmal schwanger.
Okay.
Und hat es auch sehr spät erst erfahren gehabt und sie hatte, meine Mutter war sehr viel krank auch. Bei dem Lebenswandel auch kein Wunder, aber meine Mutter hatte sich damals den oberen rechten Lungenlappen entfernen lassen und da war sie wohl schon schwanger. Es wurde zwar ein Screening gemacht, aber nicht erkannt. Und sie wurde dann operiert und alles und als sie erfahren hatte, dass sie schwanger ist, das war nach der OP, ich weiß nicht, da war die, glaube ich, schon im 5. oder 6. Monat und man hat auch fast gar nichts gesehen. Es war also zu spät, etwas dagegen zu tun. Und wir hatten ja auch ganz lange Befürchtungen, dass mein Bruder Schaden haben könnte. Aber es hat meine Mutter nicht davon abgehalten, nicht zu trinken. Ja, also ihre Ausrede war dann halt, naja, jetzt habe ich 6 Monate getrunken, jetzt kann ich auch weiter trinken. Und es hat sie auch nicht davon abgehalten, zu rauchen. Ja, weil der Arzt hat ja gesagt, man soll nicht sofort aufhören. Das würde für das Kind einen Schock geben. Weißt, es sind so depperte Ausreden, wenn ihr das schon her... Aber damals, weißt ich war 15. Aber der Punkt war, mein Bruder kam auf die Welt und ich war die Mama.
Natürlich warst du das. Weil sie wieder keine Verantwortung getragen hat, ne?
Genau, das Spiel ging genau so weiter und ich war mit einem Säugling alleine zu Hause. Mein Bruder war ein Dreivierteljahr alt. Da musste ich zur Prüfung in die Schule gehen und ich war alleine mit ihm zu Hause. Also wir hatten damals noch einen Mitbewohner, der schon auch noch da war, aber der halt natürlich mit uns eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und ja, das hört sich jetzt voll schlimm an und ja, es tut mir heute im Nachhinein total leid, weil ich habe meinen Bruder morgens geweckt, habe ihm die Flasche gegeben und habe ihn wieder ins Bett gelegt und bin in die Schule gegangen, um meine Prüfung abzulegen, weil ich hätte ein Attest gebraucht, das hätte damals 20 Mark gekostet, für die Schule, dass ich nicht an der Prüfung teilnehme. Und die hatte ich nicht. Und ich bin mit 40 Fieber in der Prüfung gesessen. Ich habe meinen Abschluss mit 3,7 abgeschlossen. Meine Anmeldenoten waren 2,6. Und ich bin in den Prüfungen so abgerutscht, weil Das war nicht nur eine Prüfung, es waren leider alle Hauptfächerprüfungen,
alle auf
wo
einmal.
Ich in dieser Situation war. Ja. Und meine Lehrerin hatte noch gesagt, willst du nicht nach Hause gehen? Es ist okay. Und ich habe gesagt, nein, ich muss das jetzt durchziehen. Ich kann nicht länger in die Schule gehen.
Ja.
Für mich war einfach, du musst es jetzt abschließen, diesen Abschnitt in deinem Leben, und du musst weitermachen. Und meine Lehrerin damals, die war wirklich super. Es gab übrigens noch einen anderen Menschen in meinem Leben, der mich mehr oder weniger gerettet hat, ja, der immer ein Anker für mich war.
Mhm.
Aber meine Lehrerin war damals richtig super. Die ist mit mir zum Jugendamt gegangen.
Wow. Mhm. Toll. Das ja. ist eine Privatzeit so gesehen, ne? Auch, ja.
Ja, die war echt cool, weil die hat auch mal eine andere Schulkameradin aufgenommen gehabt, sogar ein paar Tage, weil es zu Hause richtig schwierig wurde. Und die hat mir geholfen, dass ich in eine Jugendwohngruppe gekommen bin.
Mhm.
Aber wer glaubt, dass ich daraus gelernt habe und dass das Ende war, das war es halt leider noch nicht. Es hat sich noch echt lange rausgezogen, bis ich mich so weit lösen konnte, dass ich sagen konnte, okay, ich bin ein eigenständiger Mensch. Ich habe mein Glück selbst in den Händen.
Mhm.
Ich bestimme, wo es lang geht. Und das war ein langer, langer Prozess. Ja, so, das kam nicht von heute auf morgen. Ich habe das hart lernen müssen. Ich war so wie, sagen wir mal, 80% der Menschen, die Probleme haben und die Schuld anderen geben. Ich habe immer gesagt, oh, ich hatte einen schlechten Start, bei mir war alles scheiße und mein Leben hat eh keinen Sinn. Für mich war mit 18 mein Leben vorbei. Ich war überschuldet dank meiner Mutter.
Mhm.
Ich wusste überhaupt nicht mehr ein noch aus, ja, und habe gedacht, hey, scheiß drauf, dein Leben ist gelaufen, du kannst nichts mehr gewinnen.
Das ist eine Ansicht, ja, die kann man in dem Alter wahrscheinlich gar nicht mit den Umständen anders sehen, ja. Das ist richtig. Man hat noch nicht dieses Licht. Oh je, wow.
Nein, man sieht ja nur Schattenseiten, ja. Und man kennt nichts wirklich Gutes. Das ist ja das Problem.
Mhm.
Und wenn du nur dieses siehst und auch solche Menschen dich überall umgeben, du kennst nur, Entschuldigung für den Ausdruck, abgefuckte Leute aus dem Kreise deiner Mutter. Ja, das, ich bin so froh, wirklich so froh, dass ich mich davon gelöst habe und dass ich echt auch noch mal was anderes kennenlernen durfte.
Ja.
Weil das wirklich, oh Gott, ich meine, hey, wir könnten hier 10 Bücher, glaube ich, füllen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist, mit Worten kann man, in WhatsApp ist es immer so, wenn man WhatsApp schreibt, ah ja, mach doch lieber eine Sprachnachricht, da kriegst du doch viel mehr rein. Und dann gibt es nochmal noch mehr eine Steigerung, und das ist dann ein Buch schreiben, richtig. Dann kann man richtig ausführlich werden und ins Detail gehen. Und manche Dinge wie deins können durchaus Bücher füllen, ja, bin ich auch überzeugt. Es gibt leider auch solche, in Klammern, Erfahrungen, die man machen muss. Deine waren alles andere als positiv. Ich hatte, jetzt, ich würde mal ganz kurz behaupten, wenn ich kurz von mir sprechen darf, keine schlechte Kindheit, nie. Nie. Es hat nie an irgendwas gefehlt. Das hat ich, was es an mir Konflikten gab, das war andere Natur, das war andere Kategorie. Auch nicht einfach, aber was du erlebt hast, ist schon nochmal, ja, wenn ich mir meine Mutter so vorstelle, wenn jetzt meine Mutter so gewesen wäre wie deine, wow. Also, ja. Weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte, weil ich hätte wahrscheinlich auch wie du erstmal zu ihr gehalten, weil ich bin ja auch ein sensibler, ein Fisch, und ich sehe immer bis zum Letzten irgendwie immer das Gute und ich möchte es nicht wahrhaben und so, und dann löse ich mich vielleicht fast schon zu spät oder so. Also es hätte mich auch vielleicht ziemlich nach unten gerissen und ziemlich, also ich glaube, dass wir einen ähnlichen Weg gegangen wären sogar, ja, und dann irgendwann mal diese Lösung zu finden und dieses Bam, und jetzt kommt mein Leben irgendwann. Und das Interessante ist ja, es klingt so ein bisschen, dass mit deinen eigenen Kindern hast du erst gedacht, das war, dein Leben ist vorbei, aber weißt du ein bisschen, aber es begann erst dann mit deinen Kindern so richtig. Das ist irgendwie sehr interessant. Das finde ich.
Ja, es begann tatsächlich mit meiner großen Tochter, aber es war noch lange nicht der Punkt, an dem ich heute bin. Ja, also auch da war alles noch sehr, sehr schwierig und durchwachsen. Aber mein Kind oder zu erfahren, dass ich schwanger bin. Ich meine, ich war 21 Jahre alt. Mhm. Und zu erfahren, dass ich schwanger bin, das war erstmal ein richtiger Schock, muss ich ehrlich sagen. Aber im selben Moment war das auch so ein freudiges Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also als ich den Test angeschaut hatte und da zwei Striche waren, habe ich erst geschrien, gelacht, geweint. Es war ein Chaos der Gefühle. Aber ich habe gleich gesagt, okay, es ist so. Und es ist auch keine Frage, ich behalte es. Auch wenn ich mit dem Vater des Kindes tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wie ich es erfahren hatte, nicht mehr zusammen war. Und es war eine relativ kurze Geschichte auch. Und okay. Eigentlich, ich meine, ich werde die Geschichte hier nicht jetzt erzählen, was ich jetzt gleich erwähne, aber eigentlich hätte ich gar nicht schwanger werden dürfen. Ja, und deswegen okay. War das ein noch viel größerer Schock. Und der Vater von meiner großen Tochter, der ist wirklich übrigens sehr, sehr super, wirklich sehr, sehr super. Kein Menschen hätte ich das zugetraut, dass er wirklich so cool ist. Er war immer, wenn ich ihn gebraucht habe oder wenn meine Tochter ihn gebraucht hat, wirklich da. Und er war auch damals, hat er gesagt, sollen wir nicht versuchen, eine Beziehung zu führen, mhm. wegen dem Kind. Wow. Und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht, wegen dem Kind. Ich möchte, dass wir cool miteinander sind. Ich komme nicht und mache dir irgendwelche Probleme. Der hatte ganz lange Angst, das seiner Familie zu sagen. Und ich habe sehr lange für ihn mitgeschwiegen, was natürlich auch blöd war. Auf der anderen ja. Seite wollte ich ihn eben nicht in eine blöde Situation bringen. Aber ich habe meinem Kind natürlich ein bisschen was verwehrt. Sie hat ihre Oma zum Beispiel nicht mehr kennenlernen können. Ich habe damals auch zu ihm gesagt, hey, hör zu, du wirst es in 10 Jahren bereuen, dass du das nicht gesagt hast. Und es hat tatsächlich genau 10 Jahre gedauert, bis es soweit war, dass er das überhaupt jemanden aus seiner Familie oder seiner damaligen Freundin auch gesagt hat. Ja, ja, es war echt, also.
Und dann hat seine Mutter nicht mehr gelebt.
Naja, seine Mutter war gerade bei einer OP und sie ist aufgrund dieser OP verstorben. Und er, glaube ich, er hat es ja noch gesagt, aber sie war nicht mehr wach. Okay. Und meine Tochter konnte natürlich ihre Oma nicht kennenlernen und das tut ihr heute noch weh. Dafür aber hat sie ihre Uroma kennenlernen können und die hat sie so herzlich aufgenommen. Überhaupt die ganze Familie hat sie sehr herzlich aufgenommen. Auch die Freundin beziehungsweise heutige Frau von ihm, die auch 2 Kinder mit in die Ehe gebracht hat und so. Also es ist aber, wir sind so ein schöner Familienverbund, der aber nicht zu eng ist.
Einfach so, wie es sein kann und soll, wenn man nicht mehr so als Beziehung, genau, ja.
Wie vernünftige Menschen einfach.
Genau, ja. Warum muss man sich bekriegen? Genau, richtig. Das Leben ist so kurz und meine Güte, ja, man weiß ja nie, was man Menschen noch Kontakt haben kann und noch, auch bei meiner Oma, die ist 88 jetzt, dann ist nicht selbstverständlich, dass sie noch da ist. Nichts ist selbstverständlich, gar nichts. Und das muss man früh begreifen. Und dann werden die Momente umso klarer und schöner auch. Ja. Wow.
Ja, das sind auch die Dinge, die ich meinen Kindern immer mitgegeben habe. Wisst zu schätzen, was ihr habt. Aber seid immer füreinander da. Ja. Haltet euch fest. Bekriegt euch nicht. Ja, so.
Es gibt immer einen Weg. Irgendwo gibt es immer einen Weg. Richtig. Und wenn ich das so sagen darf, der Vater dann von der Großen ist ja dann eigentlich auch ein Ehrenmann, finde ich, weil wie viele Beispiele gibt es? Oh ja, hast ein Kind, ja, wenn wir nichts wissen davon, passt schon. Ja, es gibt so viele Beispiele. Unter anderem halt auch, ja, das Kind meiner Freundin und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema, aber ja, das, wow.
Ja, absolut. Also wirklich, ich könnte mir nicht vorstellen, mit ihm jemals eine Beziehung zu führen, bin ich ehrlich. Ich glaube, dazu sind wir tatsächlich auch zu unterschiedlich. Mhm. Aber er war immer da und er ist ein witziger Kerl, ja. Er ist ein total witziger Typ und er ist ein lieber Kerl, auch herzensgut und so. Wirklich, Und ja, ich weiß nicht, aber zusammenpassen tun wir halt einfach nicht. Aber ich bin froh, dass er da ist und ich bin froh, dass er der Vater meiner großen Tochter ist.
Das finde ich auch gut. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass du auch nach deinem ganzen Tief irgendwo einen Weg rausgefunden hast. Wenn du nur kurz beschreiben möchtest, wenn du es möchtest, was hat dir denn noch so geholfen, aus diesem Tief damals rauszukommen, sagen wir mal ab der Volljährigkeit? Also sprich ein paar Jahre vor dem ersten Geburt, da hast du ja gemeint, du warst noch nicht so ganz auf der Höhe und da möchte ich nur kurz einhaken deswegen. Was hat dir dann geholfen? Gab es da Menschen, die da was für dich getan haben? Gab es da, also du selbst auch, hast du das dir selbst auch gefunden und selber noch was? Oder hättest du alleine das du nicht geschafft? Oder wie ist das?
Ich glaube, ich bin ein Mensch. Ich hätte es früher oder später auch alleine geschafft. Aber ich hatte tatsächlich Hilfe, und zwar schon vor meinem 18. Lebensjahr übrigens, seit eigentlich meinem, ich bin so schlecht mit Zahlen und Daten und ich bringe auch echt voll oft Sachen durcheinander, weil die so rasant passiert sind und so dichte Erfolge hintereinander, die kannst du manchmal nicht richtig verarbeiten, aber ich war entweder 8 oder 10 Jahre alt. Da ist ein Mensch sozusagen in ein Leben getreten, der dann in Anführungsstrichen mein Patenonkel wurde. Der war immer für mich da, wenn ich nachts angerufen habe. Ich hatte mit 15 übrigens mein erstes Mobiltelefon. Das war 19... ja... Lach nicht, das war cool. 1995. Ja, ich war fast 16, habe ich mein erstes Mobiltelefon von ihm damals bekommen. Da hat die Minute noch 1,89 Mark gekostet. Die erste Rechnung war auch richtig böse. Aber gut, anderes Thema. Der hat mir tatsächlich auch ein Telefon gegeben, damit ich ihn nachts anrufen kann, wenn ich mal wieder alleine bin oder eben nach meinem 15. Lebensjahr, wenn es Stress mit meiner Mutter gab. Weil ab dem 15. Lebensjahr fing es an, handgreiflich zu werden.
War das auch in der Zeit, wo du dann gesagt hast, jetzt stehe ich nicht mehr so hinter meiner Mutter?
Genau, das war alles in Folge der Geschichte mit meinem Bruder. Es gab einen Riesenvorfall. Riesenvorfall. Und ich bin heute noch menschlich so enttäuscht von unseren damaligen Nachbarn, von der Polizei, von allen. Ich bin so enttäuscht. Das war so schlimm. Es war eine Höllennacht, ja. Also, vielleicht ganz kurz.
Ja.
Meine Mutter war wieder mal unterwegs. Ich habe meinen Bruder schlafen gelegt und der hat ein Zimmer weiter geschlafen. Nur die Wohnungstüre war dazwischen sozusagen. Und ich hatte die Türe aber ganz geschlossen und hatte auch meine Zimmertüre ganz geschlossen. Mhm. Und meine Mutter kam irgendwann nachts nach Hause und sieht, dass die Türen zu sind. Und während ich schlafe, kommt sie in mein Zimmer und fängt an, auf mich einzuschlagen. Und ich bin wach geworden und habe mich natürlich geschreckt und wollte mich wehren, weil ich überhaupt nicht wusste, was überhaupt los ist und habe meine Mutter getreten, also aus dem Liegen heraus und sie ist dann, wir hatten damals so eine Radiatorenheizung und sie ist gegen diese Heizung geknallt und ist liegen geblieben und ich habe erst gedacht, ich habe meine Mutter gekillt. Es war echt richtig schlimm und dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, Mama, Mama, was ist los? Und meine Mutter macht die Augen auf. Meine Mutter, muss man wissen, die hatte stahlblaue Augen. Und die macht diese Augen auf und schaut mich richtig starr an und sagt, verschwinde aus meinem Leben. Und dann wollte ich tatsächlich gehen. Und irgendwann im Laufe dieses Prozesses habe ich erfahren, dass es darum ging, dass alle Türen zu waren und ich meinen Bruder nicht hören würde, wenn er schreien würde. Ja, das war der Anlass für all diese Sachen. Und während ich meine Sachen versuchte zu packen und dann zur Türe gehen wollte, es ist richtig eskaliert. Meine Mutter hat sich auf mich draufgeschmissen und ich hatte Kratzspuren am ganzen Körper, sie hat meinen Kopf gegen den Boden geknallt. Ich habe um Hilfe geschrien und keiner der Nachbarn hat reagiert. Wir haben alle gesagt, oh, da mischen wir uns nicht ein. Unser Mitbewohner hat gesagt, oh, da mische ich mich nicht ein und hat seine Türe wieder zugemacht. Nach 4 Stunden hat irgendein Nachbar aus dem Nachbarhaus die Polizei gerufen, die dann kam. Ja, und ich habe dann gesagt, bitte nehmen Sie mich mit oder nehmen Sie meine Mutter mit. Das ist mir egal, ich kann nur mit ihr nicht mehr unter einem Dach sein. Und die waren erst voll auf meiner Seite. Und meine Mutter redet mit denen 2 Minuten und die kommen wieder raus und sagen zu mir, ich soll mehr Respekt vor meiner Mutter haben. Das hat mir so mein Herz gebrochen. Das war so schlimm für mich. Mhm. Also das war auch der Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe, es geht nicht mehr. Okay. Ich kann das alles so nicht mehr machen. Und da war dieser Jugendamt-Prozess schon am Anlaufen. Und ich bin dann aus der Wohnung geflüchtet, morgens um 4. Und ich weiß noch, wir hatten einen Schulausflug. Und ich bin da in der Ortschaft, wo die Schule war, am Bahnhof gesessen, 4 Stunden und habe gewartet, dass alle kommen. Und wir haben den Ausflug auch gemacht. Aber natürlich hat jeder gesehen, wie lediert ich war. Ich sah ja aus.
Wie ein Emo wahrscheinlich.
Ich sah richtig schlimm aus, richtig schlimm. Ich war so hergerichtet. Ich habe überall blaue Flecken, Kratzspuren und Beulen und keine Ahnung was gehabt. Also es war richtig heftig. Habe ich auch danach und auch davor in dieser Art nie wieder erlebt, muss ich auch sagen. Das war die Eskalationsnacht, ja.
Gewalt der Eltern gegen das Kind, okay. Und das einfach so. Okay.
Ja, aber habe ich vor dem 15. Lebensjahr von meiner Mutter nie erfahren. Meine Mutter hat nie die Hand gegen mich erhoben gehabt. Es gab, glaube ich, mal eine Situation, da hat sie mir den Hintern versohlt, weil ich das 3. Mal von meiner Tagesmutter abgehauen bin. Und daraufhin kam ich ja tatsächlich sogar 1 Jahr ins Kinderheim. Meine Mutter hat mich weggegeben als Strafe, dass ich abgehauen bin. Und weißt du, wieso ich wieder zu ihr zurückgekommen bin? Und das ist so creepy und crazy und irre. Ich bin im Sommer zu meinem Vater nach Italien gefahren, weil ich den Sommer ab und an mal bei ihm verbracht habe.
Ja.
Und im Folge dessen, also mein Vater sagt, meine Mutter hat ihn angerufen und hat gesagt, behalt das Kind. Ich kann mit ihr nichts anfangen, was weiß ich. Meine Mutter hat gesagt, mein Vater wollte mich nicht mehr rausgeben. Im Endeffekt war es so, dass mein Vater mich erst wieder rausgegeben hat, als er die Garantie hatte, dass ich nicht zurück ins Kinderheim komme. Das heißt, er hat mich eigentlich zurück in die Hölle geschickt, obwohl er mich eigentlich hätte bei sich behalten können. Und ja, ich war schwierig und ich war rebellisch und ich wollte nicht in Italien bleiben. Aber ganz ehrlich, ich war damals sehr jung. Ich war 1. Klasse. Ich hätte mich schon dran gewöhnt. Ja, da hätte mein Vater sich drüber hinwegsetzen sollen und müssen eigentlich. Also meiner Meinung nach halt natürlich.
Ja, das ist, aber würde ich auch mal so behaupten, wenn ich jetzt mal so spontan hören darf. Also irgendwie hat man die Verantwortung quasi schön aufeinander abgeschoben.
Genau, und jeder hat seine eigene Version und ich weiß gar nicht, was stimmt. Für mich hat sich's angefühlt wie eine Entführung. So, ich bin hingegangen, aber ich durfte nicht mehr weg. So hat sich's für mich angefühlt als Kind.
Ja, sicher, ja, du hast ja keinen Halt mehr. Du musst ja irgendeinen Halt haben, ja?
Ja, und trotz, dass ich im Kinderheim war, man muss ja überlegen, ich war sehr jung, ich habe meine Mutter geliebt. Ich habe meine Mutter verteidigt zu diesem Zeitpunkt noch. Ich war ja noch nicht diese 15, ja? Da liegt ja noch total viel dazwischen und ich habe so rebelliert und mein Vater, tut mir das so leid, weil ich war so bösartig auch. Ich habe nichts mehr gegessen, Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, habe ich kaputt gemacht und zerschnitten und solche Sachen. Ich habe mich geweigert, Italienisch zu sprechen. Ich war richtig mies, wirklich, ich war echt. Aber ich war 7. Und meine Welt war komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe mich gefühlt wie eingesperrt.
Ja, eingesperrt, aber auch in einem luftleeren Raum, weil du keinen Halt hattest. Du hast ja gar nichts unter den Füßen gehabt, ne?
Naja, also Schau, bei meinem Vater hätte ich die Möglichkeit gehabt, eine Familie zu haben. Aber ich war bis dahin Familie überhaupt nicht gewöhnt. Ich kannte doch sowas wie Familie gar nicht. Ich habe heute noch ein Problem mit eng und familiär und ich Freund seine Eltern und solche Sachen. Damit habe ich heute noch Schwierigkeiten, weil alle haben so ein tolles Familienkonstrukt, zumindest nach außen hin, ja. Mhm. Und du hast es nicht und du kennst es nicht, du kannst es nicht nachvollziehen. Natürlich habe ich das später mit meinen Kindern auch gehabt, aber wir sind unsere eigene kleine Familie. Da ist nichts anderes mehr.
Okay, das verstehe ich. Ich komme hinterher auf jeden Fall. Es ist echt nicht ganz wenig bei dir, aber es ist...
Es tut mir sehr leid.
Es ist sehr faszinierend. Es ist sehr faszinierend. Es ist wichtig, dass Menschen da draußen auch sowas mal hören. Es ist nicht alles perfekt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es muss nicht immer so eskalieren. Ich glaube, bei euch hat auch ganz klar die Kommunikation gefehlt, aber bei ihr hat es schon mal gefehlt, dass sie überhaupt die Verantwortung wahrnehmen wollte. Das hat ja schon mal gefehlt. Da fing es ja schon an.
Ja. Also ganz ehrlich, ja. Ich glaube, sie konnte sie nicht tragen. Ich glaube, sie war emotional nicht bereit, die zu tragen. Das hat ganz sicher auch mit ihrer Kindheit zu tun. Meine Mutter wurde ja auch mit Ketten geschlagen und solche Sachen, also in ihrer Kindheit. Mein Großvater hatte sich umgebracht, nachdem meine Großmutter nach Deutschland abkaut ist mit ihrem Sohn, also mit meinem Onkel sozusagen. Also sie hatte es auch nicht leicht. Und heute kann ich besser nachvollziehen, wie es so weit kommen konnte. Ich kann es nicht verstehen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht zu verstehen. Aber ich kann es besser nachvollziehen und sagen, okay, ich kann mir vorstellen, in gewissen Situationen reißt irgendwas bei dir durch und du bist gar nicht mehr in der Lage, das zu geben, was du eigentlich geben müsstest.
Ja, weil ihre Welt wurde ja auch schon auf wackeligem Boden aufgebaut.
So gesehen. Genau. Mhm. Aber eigentlich hattest du mich nämlich gefragt, was so passiert ist, so ab 18.
Ja, das macht ja nichts. Das ist go with the flow. Du hast das wichtiger empfunden und deswegen ist das vom Gespräch ja auch jetzt sehr gut gelaufen, fand ich jetzt sehr. Darf ich nur kurz sagen, was mit dem Halbbruder passiert ist?
Ja, nachdem ich in die Jugendwohngruppe kam, wurde mein Bruder meiner Mutter weggenommen und kam in eine Pflegefamilie.
Jawohl, jawohl.
Meine Mutter hatte am Anfang noch das Besuchsrecht, das sie eigentlich auch nie wahrgenommen hatte. Ich habe es später mal versucht zu bekommen und genau in dem Moment hatte meine Mutter natürlich auch Interesse angekündigt.
Natürlich.
Und da sie die Mutter war, hatte sie den Vorteil sozusagen und ich musste zurückstecken. Dann weiß ich, dass die Familie auch nicht so begeistert war, also weder mit dem Kontakt zu meiner Mutter noch mit dem Kontakt zu mir. Ich war dann jahrelang, habe ich dann nichts gemacht und habe gedacht, okay, er ist glücklich, es geht ihm gut, er hat eine Familie, die sich um ihn kümmert. Hey, wow, voll geil. Ja, es ist ein gutes Gefühl gewesen zu wissen, er wächst behütet auf und er hat eine tolle Familie gehabt. Die war wirklich super. Die haben ihn später auch zumindest namensadoptiert. Ich glaube, es war keine Volladoption. Okay. Meine Mutter war, glaube ich, immer noch eingetragene Mutter. Aber die zwei haben sich, glaube ich, später nie kennengelernt. Das Schöne ist, und das ist wirklich schön, ich habe seit ein paar Jahren über Facebook Kontakt zu meinem Halbbruder. Wir haben uns noch nie gesehen, also seit er erwachsen ist. Es wäre fast mal dazu gekommen. Ich war in Ludwigsburg, also in meiner alten Heimat. Und habe ein Treffen gemacht und er hatte gemeint, dass er eventuell vorbeikommt. Aber ich glaube halt auch, dass das für ihn eine total schwierige Situation damals war.
Mhm, durchaus.
Und dass er da vielleicht auch ein bisschen Angst hatte. Ich glaube, als Kind hat er ein bisschen Schwierigkeiten natürlich auch gehabt und war beim Psychologen. Und ich wollte da auch nicht zu viel durcheinander werfen, auch als ich ihn angeschrieben hatte. Ich habe das so vorsichtig gemacht und wollte ihn auch zu gar nichts drängen, einfach nur sagen, hey du, ich bin hier, ich bin deine Schwester und wenn du Interesse hast, komm einfach auf mich zu. Und hin und wieder schreiben wir mal und er schreibt sogar mit meiner großen Tochter hin und wieder.
Oh, jawohl.
Total nett. Es ist sehr schön zu sehen, einfach er ist jetzt erwachsen, er ist bei der Bundeswehr. Er hatte jetzt ganz lange eine Freundin, sogar mit Kind. Also ist nicht seins, aber sie hat es mitgebracht. Ich finde es voll schade, dass die Beziehung zu Ende ging, weil ich fand, dass die zwei total süß miteinander waren. Und es war auch, glaube ich, seine längste Beziehung, weil wenn ich so auf Facebook immer geschaut habe, alle 2 Wochen bei einer anderen, ich liebe dich, weißt du, da war er halt noch sehr jung. Ja. Und er ist ja 15 Jahre jünger als ich. Ja, ja, das muss man ja auch mal sehen. Deswegen, aber es ist schön, dass es ihm so weit gut geht. Ich schaue gerne, wenn es von ihm neue Bilder gibt. Er hat aktiv Handball gespielt, war im Schützenverein, jetzt eben die Bundeswehrgeschichte. Das finde ich ganz cool.
Also auf jeden Fall ein schönes, behütetes Leben gehabt. Hat er Gott sei Dank auch keine Schäden davon getragen vom Alkohol, ne, in der Schwangerschaft seiner Mutter? Ne?
Ja, da bin ich mir eben nicht sicher, dann später beim Psychologen war, dass das nicht irgendwie vielleicht Gründe damit hatte. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt, also körperlich glaube ich gar nicht. Ja. Also ich glaube, dem geht's gut, obwohl das sehr klein war, ja. Und das war ja so süß. Ich wäre ja eigentlich bei der Geburt dabei gewesen. Und genau in dem Moment, als ich auf die Klingel gedrückt habe beim Kreissaal, ist er sozusagen rausgeflutscht.
Okay.
Ja, total witzig. Und dann kamen sie raus und meine Mutter hatte ihn natürlich so auf dem Arm. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ihn so auf den Arm genommen, so als wenn es wirklich mein Kind wäre. Und ich habe ihm ja auch seinen Namen gegeben. Ja, und natürlich, ich meine, ich heiße Patricia. Wie würde der Junge wohl heißen?
Ach, er heißt Patrick.
Er heißt Patrick und zwar nur mit C geschrieben.
Okay.
Und er hat auch, eigentlich hieß er, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Kai Patrick oder Patrick Kai. Okay. Ja, und beide Namen habe ich ausgesucht. Ach, ich fand damals irgendeinen Kai halt toll und deswegen.
Oh ja.
Weißt du, ich war halt jung, ich war 15,
Boys, wäre Nick und Aaron und ja.
Ja, nix Backstreet Boys. Nee, niemals.
Nee. Du hast vorhin von deinem tollen Patenonkel erzählt, der ja sehr, sehr wichtiger Mensch für dich war, gell? Und da fällt mir gerade eine super Frage auch dazu ein, vielleicht passt es ja auch bei ihm. Weil meine eine Frage lautet noch zum Beispiel, wie lautet einer der besten Ratschläge, die du jemals bekommen hast? Kam das auch von ihm einem, den du noch weißt?
Boah, ich habe von ihm bestimmt
viele wahrscheinlich gute ganz
Ratschläge
Buch.
Bekommen.
Ja, ganz
und
Buch.
Ich bekomme sie heute noch. Das hört nie auf. Nein, wir unterhalten uns schon auf Augenhöhe. Aber ein bestimmter Ratschlag fällt mir nicht ein. Es war irgendwann mal so, dass irgendjemand zu mir gesagt hatte, und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der hat zu mir gesagt, du bist verantwortlich für dein Leben. Und nur du kannst es ändern. Es wird keiner kommen und dir das schöner machen. Und nimm's in die Hand und versuche, mehr Positives zu sehen.
Ja, stimme ich dir auch zu. Finde ich toll, das Zitat. Einen hinzufügen würde ich. Du bist jetzt nicht jemand, es kommt niemand vorbei und der ändert's für dich. Das ist richtig. Wir brauchen aber mehr Menschen da draußen, die anderen eine Tür öffnen. Weil,
das stimmt.
Ja, weil wir verlassen oft die Tür immer zu und ja, weil wir irgendwie keine Nähe wollen oder irgendwie dann irgendwie das Gefühl haben, derjenige könnte ja dann besser sein wie ich oder wenn ich jemand auf einmal die Tür öffne oder dann ist es so ein Ego-Problem, ist auch so ein Thema. Gell? Ach, ja, aber die Türen öffnen.
Ja. Also es gab ein paar Menschen, die mir Türen geöffnet haben. Es gab zum Beispiel auch eine Mutter von einer Freundin und die hat es wahrscheinlich gar nicht bewusst mir eine Türe geöffnet. Aber auch die hat bei der Polizei übrigens gearbeitet. Oh Gott. Und wir hatten Abschlussfeier und ich hatte meinen Bruder mitgenommen eben auf diese Party, weil natürlich keiner zu Hause war und ich wollte natürlich die Party nicht verpassen. Und diese Mutter hat dann meinen Bruder tatsächlich über Nacht zu sich genommen und hat dann auch mit interveniert, dass diese ganze Jugendamtgeschichte und alles viel schneller ins Rollen kam. Also es waren mehrere Faktoren tatsächlich. Da sind ganz viele Sachen relativ schnell passiert und es sind ein paar Menschen aktiv geworden.
Hey, jawohl. Aha.
Sehst du, wenn ja, man... unerwartet auch. Ja, also ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt vorhatte, mir groß jetzt zu helfen, sondern die hat eine Notsituation gesehen, aber dadurch hat sie mir geholfen. Und meine Klassenkameradin, die hat sich jahrelang einen Vorwurf gemacht, weil das alles ins Laufen kam. Und ihre Mama ist leider verstorben, ich glaube vor 3 Jahren oder so. Okay. Und ich bin extra von Wien tatsächlich, und ich mache das normalerweise nie, für die Beerdigung nach Deutschland gefahren. Ich hasse Beerdigungen. Aber weil es ein Stück Dankbarkeit war und ich mich tatsächlich verabschieden wollte, weil diese Frau etwas sehr Unbewusstes für mich getan hat.
Ja.
Ja, wow. Und nicht wie meine Klassenkameradin dachte, oh mein Gott, sie war schuld, dass das alles ins Laufen kam. Weil es war ja schon vorher im Laufen. Es hat es nur beschleunigt. Das war der Zunder sozusagen. Mhm. Und es war gut, das war gut. Natürlich habe ich das damals nicht so gesehen. Ja, weil ich auch Schwierigkeiten vermeiden wollte. Ich wollte nie irgendwo in Stress kommen und diese ganzen Prozesse, Jugendamt, Polizei und so weiter. Ich bin heute noch so, ich will mit denen nichts zu tun haben, weit weg von mir. So, ich habe auch echt ein paar Ticks, ja, so, wo andere Leute sagen, bist du noch ganz sauber. Bis vor ein paar Jahren, wenn es bei mir an der Tür geklingelt hat und ich niemanden erwartet habe, habe ich mich unter den Tisch gesetzt.
Oha.
Ja, ich habe mich versteckt.
Okay, das macht mich jetzt sprachlos. Okay, echt? Aber kam das aus? Woher kam das dann?
Weil bei uns ganz oft unangenehmer Besuch vor der Tür stand. Weißt du, meine Mutter hat nie Miete gezahlt. Meine Mutter hat nie irgendwelche Rechnungen beglichen und solche Geschichten. Und das hat sich so eingeprägt gehabt, dass ich tatsächlich, also ich habe mich nicht jedes Mal unter den Tisch geworfen, aber ich habe mich versteckt in meiner geschützten Wohnung, wo mich ja eh gar keiner sehen kann. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss mich verstecken und extra leise verhalten. Ich mache die Türe nicht auf.
Hast du im Erdgeschoss gewohnt?
Zu dem Zeitpunkt nein, aber es gab einen Vorfall im Erdgeschoss.
Immer, weil wenn du die Tick kann ich jetzt zum Beispiel beim Erdgeschoss noch ein bisschen nachvollziehen. Schon mal vor dem World Trade Center hockst du unter dem Tisch. Nein, okay. Alright, das habe ich jetzt aber auch nicht erwartet. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Das ist mal okay. Ich habe schon mal gehört, dass man, also in den USA nimmt man gleich mal eine Schrotflinte in der Hand.
Nee, sowas mache ich nicht. Ich bin ja absolut gegen Gewalt. Absolut gegen Gewalt. Es gibt keine Begründung für Gewalt.
Gibt es auch nicht. Nur wenn man kein Argument mehr hat. Also wenn man einfach argumentationslos ist und komplett
aber
weiß, man liegt falsch. Ja.
Ja, es gibt keinen Grund für Gewalt.
Und ich habe jetzt so viel über deine Jugend gehört. Ich möchte mal eine schöne Frage aus deiner Jugend fragen. Oder auch generell. Was ist das Erste, was du mit deinem eigenen Geld gekauft hast?
Oh, das war zu Silvester eine knallbunte Neonjacke.
Nee, Neon, oh Gott.
Ja, und zwar wirklich in allen Neonfarben, die es gibt. Da war ich immer noch jugendlich, tatsächlich. Und das Geld hatte ich mir sozusagen selbst verdient. Und wenn ich das jetzt erzähle, das klingt wieder so irre, ja, weil die Leute denken, oh Gott, was hat die für ein Leben gehabt? Aber meine Mutter hat in so einem Lokal mal gearbeitet gehabt und da lief öfters mal Live-Musik. Mhm. Und frag mich nicht warum, aber ich habe damals halt ein bisschen da in dieses Mikrofon gedrellert und sicher nie schön. Ich konnte nie singen, Leute, wirklich. Aber die Leute haben dann halt Geld in den Hut geschmissen und den habe ich bekommen und da bin ich dann an Silvester meine Jacke kaufen gegangen, die ich mir so sehr gewünscht hatte und die hatte über 100 Mark gekostet.
Das ist viel damals, mein Gott.
Ja, war viel Geld. Das ist viel Geld. Ja, und der Tag, der war ja auch so crazy. Ja, es war ein Silvester, ich weiß nicht mehr welches Jahr, keine Ahnung. Aber wir waren auf dem Weg eben in diesen Laden und meine Mutter hatte damals, ich weiß gar nicht, war das ihr Freund oder ein Bekannter? Ich glaube, es war ihr Freund. Der hat ein Auto und der ist gefahren und ist um die Kurve gebogen und seine Servolenkung ist stecken geblieben. Und wir haben einen Unfall gehabt und sind so in den Graben rein und haben uns überschlagen gehabt und da war so ein Chemiewerk. Und da sind wir dann sozusagen kurz vor diesem Riesenturm sind wir zum Liegen gekommen. Und nein, es ist nichts passiert. Keiner ist verletzt gewesen. Kein Drama. Ja, ich stand nur unter Schock. Aber ich musste unbedingt nach der Untersuchung vom Krankenwagen in diesen Laden und mir diese Jacke kaufen. In meinem crazy Zustand, weil die so wichtig war für mich. Deswegen weiß ich das heute noch. Sonst hätte ich es nicht gewusst.
War das in dem Moment wie so ein Schutzmantel für dich?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es war eine Jacke, die mir einfach super gut gefallen hat. Ich wollte die unbedingt haben, ja. Und 3 Wochen später habe ich sie übrigens irgendwo liegen lassen und dann ist die ein Jahr in irgendeiner Werkstatt rumgegammelt und als ich sie wiedergekriegt habe, war sie total im Arsch.
Okay. Wo
Sehr
immer.
geil, oder?
Ja, super. Sie war zumindest in keiner Neonröhrenwerkstatt. Na, dann hätte man sie vielleicht als Material genutzt. Oh mein Gott, ey, also nein. Ich finde den Weg super. Was war denn das Erste, was ich mir von meinem Geld gekauft habe? Ich glaube, bei mir war es, mal kurz überlegen. Wenn mich jetzt alles täuscht, war es Playmobil.
Wie
Ja, es
süß.
war Playmobil. Es war Playmobil. Ja, doch, es war Playmobil. Es war der LKW, der Mammut-LKW, wenn mich nicht alles hinhaut. Der hat damals auch, ich glaube, 50 Mark kostet oder 59 Mark. Irre, ja, zu meinem Weihnachtsgeld habe ich es gekauft. Und meine Eltern haben dann noch ein bisschen mehr zum von Playmobil gehabt. Und da bin ich ja mit meinem Cousin extremer Playmobil-Fan geworden. Weil was wir für einen Scheiß gespielt haben den ganzen Tag. Und meine Tante hat ja ein riesen, ja, doch schon ein größeres Häusle. Und da haben wir das ganze, die ganze Wohnung in Beschlag genommen, sind wir mit unseren Autos und Mensch da rumgelaufen und ei, mein Gott. Wir haben viel gemacht, ja. Mein Gott, okay, also ich find's toll. Und ich habe auch gemerkt, wir haben jetzt also in unserem Gespräch, ich habe noch zwei Fragen hier stehen, die mich echt interessiert hätten. Eine bezieht jetzt erstmal nur dich, deine persönliche Ansicht. Das ist, was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
Ich schätze an einer Freundschaft am meisten, dass man immer füreinander da ist, egal wie weit man voneinander entfernt ist und egal wie lange man unter Umständen nichts voneinander gehört hat und dass es genau so ist, wenn man sich dann wieder trifft wie beim letzten Mal.
Da sage ich nur, hallo Sven. Das ist auch so ein Mensch, ja genau, das ist genau so der Mensch, der 1:1, genau, dieses, wie so eine Platte stoppen und dann wieder weiterspielen, genau, richtig. Und ich finde auch, dass manche Freundschaften auch über die Ferne besser funktionieren würden, als wenn man näher wohnt. Es gibt diese Charaktere nämlich auch, finde ich.
Ja, gibt's auch. Ich hatte 2 sehr, sehr gute Freundinnen. Die eine war 20 Jahre meine beste Freundin und die andere war eigentlich fast 30 Jahre wie Familie.
30 habe ich Familie. Wow. Ja. Das kann ich auch bestätigen mit meinem besten Freund. Das ist richtig so. Wir haben wie die neue Familie dazu gewonnen, eine kleine, wo man auch weiß, dass man sich auf die verlassen kann. Das ist schön.
Ja, ich habe keine Freunde mehr in dem Sinne.
Du hast nur Familie.
Ja, nee, ich habe einfach mit diesen 2 einfach gebrochen. Ich habe keinen Kontakt mehr zu beiden.
Oh, gleich den Weg. Okay, alles klar.
Ja, es ist ein paar Sachen vorgefallen, die halt nicht so schön waren und ich habe dann einfach gesagt, ich muss mir das nicht antun. Ich habe mir in meinem Leben schon genug angetan.
Ja.
Und was mir nicht gut tut, muss weg.
Menschen, die einem nicht gut tun, muss man irgendwann löschen. Ja, das ist einfach Fakt. Ja. Weil nicht jeder, der in deinen Lebenszug einsteigt, ist dazu, ja, fähig oder, es ist auch nicht so, dass jeder Mensch auch bis zum Endstation bleibt. Und in die Endstation gehst du ja alleine.
Ja. Ja, oder es steigt jemand zu. Das kann natürlich auch sein.
Genau,
es
steigt immer Neues zu. Und du weißt ja nicht einmal wann und wie. Und eben. Diese letzte Frage, die ich dir heute noch stelle, eine der letzten Fragen. Ich glaube, da kommt noch was, habe ich das Gefühl. Weil ich fand diese Frage immer interessant, aber ich habe sie bis jetzt noch keinem gestellt auch. Und das ist, zähle 4 Gemeinsamkeiten zwischen uns auf. Das ist
zwischen uns?
Ja, einfach mal, ja.
Oh, das ist witzig. Wir haben tatsächlich ein paar Parallelen ja schon festgestellt.
Ja.
So, jetzt nicht unbedingt 1:1, aber also zum einen glaube ich, wir beide reden gern.
Mir schuldig.
Ganz genau. Ja, also wir reden auf jeden Fall beide gern.
Könnt ihr auch beim Twitch-Livestream live verfolgen, da schwätzen wir auch über alles Mögliche mit auch anderen Leuten, also schaltet da gerne mal ein, so nur als Nebenwink hier, gell. Fällt dir noch was ein? Okay, wir haben beide, Eltern geschieden. Gut, du hast jetzt Geschwister, aber ich habe keine. Ich habe ein Einzelkind, aber es hat einen Stiefbruder, den Marvin.
Aber ich bin aufgewachsen
wie als Einzelkind. Richtig, du hast da... Genau, aber schon sehr krass teilweise, also puh. Aber ich habe halt zumindest auch bei mir in der Familie lange zu kämpfen gehabt, weil mir keiner geglaubt hat, dass mein Stiefvater nicht gerade tolle Sachen gemacht hat, auch mit meiner Mutter und so. Ja, es hat lange gedauert. Und aber trotzdem, ich habe ihn verziehen und das war mir wichtig, dass ich damals 2012 ihn noch gesehen habe, dass er bei mir im Bus mitgefahren ist. Das weiß ich heute noch, da hat er seine Freundin besucht in Emmersacker, das ist bei Augsburg irgendwo. Im Augsburgland. Und da ist er bei mir eingestiegen und haben wir uns unterhalten, eigentlich wie, das klingt blöd, aber wie Männer, stehst du? Irgendwie so, ja, es ist irgendwie, ja, ich war halt, bin jetzt mein Stiefsohn irgendwie, aber ja, und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und eben jetzt 2021 meine ich, ist er dieses Jahr ist er verstorben. Ich besuche noch sein Grab nächstes Jahr und dann ist es für mich durch. Ja. Aber das ist das, warum ich auch keinen Fetzen Hass in mir habe, keinen Fetzen. Wenn ich zu meiner Freundin sage, ich kann auch anders, lacht man mich eher aus. Also es hat noch keiner erlebt, außer David. David hat es einmal erlebt. Dieser Tiger, deswegen dieser Tiger in mir. Es ist wirklich so. Es klingt total bescheuert, aber der ist halt immer am Schlafen, ja. Und aber ich weiß heute noch, wie ich David einmal fast, das ist irre, ich habe ihn angebrüllt aus dem Nichts, weil da kam so eine Diskussion auf, da ging es um irgendein Gespräch, was man über mich geredet hat. Und er hat da mir erzählt, so dass andere über mich geredet haben und er wollte es irgendwie nicht gleich sagen. Ne? Und da bin ich. Ich habe ihn angeschrien. Ich habe noch nie mit meinem Menschen, glaube ich, so angeschrien wie ihn. Außer meinem Stiefvater eben auch einmal. Und aber das dauert halt ewig, bis man das aus mir hervorholt, glaube ich. Was ich auch sehr froh bin. Diese totale Ruhe in mir. Mein Chef nennt mich ja schon, ich bin neutraler als die Schweiz. Deswegen will er auch, dass ich die Weiterbildung mache, weil ich diese Ruhe in jedem Gespräch habe. Und wie so eine Art wirklich die perfekte Zwischenpartei bin. Also ich bin ja wirklich, ich höre mir ja beide Seiten an. Das tut mir ja immer schon. Und ich versuche alles aus allen Perspektiven zu sehen, bis es halt irgendwann mal zu viel wird. Wie er eben mit den Impfungen ganz kurz, wie ich es ansprechen darf, wenn man mir halt sagt, dass man dann eine Art Hodensäcke am Ohrläppchen kriegt, dann wird's mir halt auch, ja, dann wird's mir halt auch irgendwann mal zu viel, ne? Es ist irgendwann mal ist gut jetzt.
Grenze erreicht.
Ja, also irgendwann schaue ich mir lieber mal Horrormärchen an, bevor ich mir das weiter anhöre, ja. Ich fand das Gespräch.
Das haben wir zum Beispiel nicht gemeinsam. Ich bin ein kleines HB-Männchen, ich gehe in die Luft, ich bin temperamentvoll, emotional und voll in der Sache.
Ja, da kannst du da meiner Freundin die Hand geben. Sie ist Russin und geht da voll auf voll drauf ab. Ich bin der Ruhepol, total. Ich bin der Fels in der Brandung, sage ich auch immer.
Ja? Mhm. Mein Freund ist meine Ruheinsel.
Ja, siehst du, also wir Männer haben oft den Job. Das geht umgekehrt, geht ja umgekehrt, ne? Da gibt's ja diese, ja, dieses Bild mit der, ein starker Löwe braucht immer eine Löwin im Hintergrund, weißt? So, dieses Bild da. Und das stimmt ja auch. Es gibt auch diese Frauen, die den Rücken stärken. Es gibt auch die Frau, die halt eher, es gibt ja die Frau, die steht hinter dir, an der Seite oder vor dir. Vor dir finde ich peinlich, zum Teil. Es ist okay, wenn man manchmal vor dir steht, aber wenn man es dauerhaft macht, finde ich es peinlich. Deswegen ist wichtig dann eher die Seite, finde ich. Fast wichtiger. Und was denkst du? Welche Position sollte man einnehmen bei einer Partnerschaft? Flexibel sein, ja, oder gibt es eine fixe Position?
Auf Augenhöhe. Auf derselben Augenhöhe.
Ja, also die Seite.
Und, ja, weißt du, jeder bringt doch seinen Teil mit rein. Und bei meinem Freund ist es die Ausgeglichenheit und die Ruhe und bei mir ist es meine Energie. Ja, und das beides zusammen funktioniert gut, wenn wir nicht gegeneinander sind. Natürlich.
Wenn. Aber auch das, ja, geht und schnell.
Also ich würde mir schon wünschen, dass er mal auf den Tisch knallt, wenn ich wieder ein bisschen durchdrehe. So, hey, ist jetzt gut, komm mal wieder runter, alles ist in Ordnung.
Aber reagierst du dann auch auf sowas?
Ich würde darauf schon reagieren, wenn er es machen würde. Aber schau, ich habe mit meinem Freund einen Twist und 3 Minuten später ist die Sache für mich erledigt. Ich habe es ausgesprochen und ich bin niemand, der irgendwas aufs Butterbrot schmiert. Ich bin nicht nachtragend. Ich fange die Diskussion dann nicht nochmal an, außer es gibt jetzt wirklich etwas, was man aussprechen muss und klären muss. Also richtig große Probleme, aber das hatten wir so noch nicht. Wenn wir uns da mal kurz angehen oder ich ihn dann angehe, so muss man es ja eigentlich sagen. Und das tut mir auch voll oft leid, aber ich bin halt so, ja. Ich reagiere sehr impulsiv. Das glaubt man immer nicht, wenn man mich in meinen Streams sieht. Die Leute glauben immer, ich bin so nett und harmlos und kann nichts Böses, aber doch auch ich kann das. Und ja, das ist sicherlich eine Begleiterscheinung dessen, das ich erlebt habe. Ich habe keine Nerven mehr. Ich habe wirklich, meine Nerven wurden kaputt gemacht.
Okay.
Die wurden regelrecht zerstört und das eigentlich in den letzten, sagen wir mal, bis vor 3-4 Jahren. Und davor wurde ich systematisch einfach versucht, kaputt zu machen.
Und das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe mit meinem Vater, dass er sehr, sehr viel in sich hat, sehr, sehr viel Twist, sehr viel in Konflikt, sehr viel Frust, sehr viel, und das wird wahrscheinlich auch nie wieder aus der ganzen Musik mehr rausgehen, was ich sehr schade finde. Und man muss immer jemanden um Hilfe fragen, wenn man Hilfe braucht, man soll sich nie dafür schämen und es gibt immer irgendwie auch Lösungen, weil man muss sich ein bisschen selber befreien, weil wenn man diesen Kurve verpasst, kann das Leben auch nicht mehr so richtig schön werden, leider, ja.
Ich habe eine Therapie gemacht, übrigens. Ich war tatsächlich in der Psychiatrie.
Okay. In welchem Alter war es?
20.
20, ja.
Das war kurz bevor ich schwanger wurde. Sozusagen. Da habe ich mich 3 Monate war ich drin und ich habe mich selbst eingewiesen. Ich hatte das Angebot schon öfter vorher, weil ich bin immer wieder umgekippt und keiner wusste so recht, warum. Und es war psychosomatisch. Also mein Körper hat abgeschalten, wenn es zu viel wurde von außen. Und ich bin dann einfach umgekippt.
Und da war deine Hemmschwelle sehr weit unten, ne?
Naja, ich wusste mir halt auch nicht mehr selber zu helfen. Ja, und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, hey, vielleicht ist das der richtige Weg. Geh da einfach mal hin, schau es dir an. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, Leute, okay, ich komme, aber nur, ohne Medikamente und ich mache keine Gruppentherapie. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, all das, was ich erlebt habe, vor vielen Menschen zu erzählen. Das ist heute ganz anders. Und das hat mir diese Therapie beigebracht.
Bin ich stark.
Ich kann heute über alles reden. Ich schäme mich nicht mehr dafür. Mhm. Es belastet mich nicht mehr, obwohl ich schon merke, dass ich heute sehr angerührt bin. Aber muss ich auch sagen, das hat mit der Weihnachtszeit zu tun. Mhm. Das ist eine Zeit, wo ich immer sehr, sehr sensibel bin, wo ich mich auch sehr gerne zurückziehe. Ich mag Weihnachten ja nicht. Ich hasse Weihnachten.
Okay.
Ich habe Weihnachten immer nur für meine Kinder gefeiert und auch immer nur an Heiligabend. Danach wird alles an Schmuck abgehängt und Weihnachten ist vorbei, also für mich, weil ich es nicht ertrage. Ich kann das, ja, ich verpack das nicht. Okay. Ja, das ist, da kommen Gefühle in mir hoch. Mein erstes Weihnachten, wo ich alleine war, da war ich 8 Jahre alt. Und ich habe immer noch so dieses Ding vor Augen, wie ich durch die Straßen gelaufen bin, mir die Augen aus dem Kopf geheult habe und in die Fenster reingeschaut habe. Ja, so dieses typische, kennst du das wie im Film? Hey,
ja.
Echt, wirklich. Und genau so habe ich mich gefühlt. Du siehst die Leute, wie sie sich lieb haben und umarmen und essen und Spaß haben. Und du bist da draußen alleine und
Kevin allein zu Hause.
Und es interessiert keinen. Ja, ja, wobei der hat ja noch Spaß gehabt dabei.
Richtig,
ja.
Richtig. Also. Aber er lief auch dann das habe ich als Kind immer das erste Mal angeschaut habe, habe ich da ja heulen müssen. Oder durch die Straßen gelaufen. Ich habe wirklich geweint.
Ja.
Ganz komisch. Ich kann mich heute noch wirklich erinnern.
Und was meinst du, wie es mir ging?
Ey, will ich gar nicht wissen, echt. Mein Gott. Und der hat ja nur das erste Weihnachten war das ohne seine Familie.
Weißt du? Ja, aber der war ja auch sehr jung.
Ja, ja, und der hat eine riesige Familie. Der hat eine riesige Familie, der Typ.
Der wurde einfach vergessen, weil das Nachbarskind mitgezählt wurde.
Ach, Kevin,
weißt du, da würde normalerweise heutzutage wird sofort das Jugendamt kommen. Ja. Wir haben ihr Kind vergessen.
Alter Schwede, nein, ey. Und beim ersten Teil fuhr sie dann noch mit der Band, gell? Mit der Musikband im in so einem Lieferwagen hinten drin mit.
Zurück, ja, ja. Genau, auf dem Rückweg wegen dem Flug, weil es da keinen Flug gab oder sowas.
Ja, die Familie hat gewartet.
Genau, aber sie kam doch gar nicht früher an. War das nicht so, dass die dann alle irgendwie noch in ihrer Zeit weg kamen? Genau. Also, ich habe schon lange nicht mehr den Film gesehen.
Hat sich
aber, ja,
voll gelohnt, echt.
Aber das ist wenigstens ein lustiger Film. Da kann man wenigstens dann noch lachen und so Geschichten. Ja, das ist
zeitlos. Ist nie gedacht. Also auch wenn er immer jedes Jahr kommt, klar, also sagen wir mal nerven, aber er ist zeitlos.
Ja, also ich schaue ihn nicht mehr, weil Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung. Ja, das ist genauso wie ich früher bei meinem Onkel, dem Bruder von meiner Mama und seiner damaligen Frau, die haben immer Sissi angeschaut. Ja, ich kann kein Sissi mehr sehen. Es ist ein herzallerliebster Film, bitte wirklich. Und das ist ja wirklich schon alt und darf man sich auch mal hingeben. Ja. Aber nee, also irgendwann ist einfach mal gut, ja. Also irgendwann ist der Zauber einfach verloren.
Der Zauber ist verloren. Unser Zauber ist nicht verloren, aber ich komme heute gerne zum Ende. 1:18, ja. Rucki zucki. So schnell geht's.
Bist du wahnsinnig.
Bist du wahnsinnig, gell? Hey, Hammer.
Es gibt ja noch ein bisschen Material.
Und es gibt noch ein bisschen Material. Und wir werden sehr, sehr wahrscheinlich, so wie ich das heute mitbekommen habe, auch nicht das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe noch eine letzte Frage, wirklich die letzte heute. Was hast du heute genossen?
Ah, unsere nette Unterhaltung. Ich finde es ja immer toll, wenn wir uns unterhalten und es fühlt sich immer sehr ungezwungen an. Ja, das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache, dass sich etwas ungezwungen anfühlt. Gerade wenn man sowas wie einen Podcast macht oder wenn wir in Twitch bei dir im Channel hocken und reden. Es ist nie schwierig, ein Thema zu finden. Wir haben immer was zu reden. Wir sind echt so richtige Labertaschen eigentlich.
Ja, wir werden Ratschweiber werden.
Ja, wahrscheinlich. Werden wir später irgendwann mal so am Fenster sitzen und schauen, guck mal, der geht schon wieder weg.
Wo geht der jetzt hin? Ja, oh Mann. Ja, gleichfalls. Ich tratsch auch gerne. Ich höre den Leuten gern zu. Respekt fängt mit dem Zuhören an. So war mein erstes Motto. Und hab's sehr genossen. Ich mag's unglaublich gern, tolle Geschichten zu hören. Es gibt eben nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist immer schön, dass man da, wo man jetzt steht, dann doch zurückblicken kann. Und was würdest du heute jetzt zu einem alten Ich heute sagen? Zu dem damaligen Ich, was sich durchgeboxt hat?
Gib nicht auf, halt weiter durch, es wird besser.
Ja, das ist... wunderbares Schlusswort. Ich verabschiede mich immer zuerst und das letzte Wort hast immer der Gast. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bis heute, 1:20, wenn ihr bisher gekommen seid, dann wisst ihr, dass dieses Gespräch grandios war und euch gepackt hat, wie es mich gepackt hat. Und also wenn ihr Fragen, Kritik oder sogar dabei sein wollt, uncle.chris.podcast@gmail.com. Und oder eben alles in der Videobeschreibung unten drunter. Auf Twitch bin ich auch immer wieder mal live und auch die Wiener Charisma darf jetzt noch über sich erzählen, was sie so macht und wo man sie finden kann auf Social Media und so weiter. Und dann kann sie sich auch verabschieden mit einem Ciao for now. Und jetzt sag erstmal ich Ciao for now.
Ja, ich möchte mich erstmal bei dir bedanken für die Einladung zum Podcast. War mein erster Podcast, habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, wir haben es gut hingekommen. Das wirst du nachher besser beurteilen können oder vielleicht auch jetzt schon. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Für alle, die bis zum Ende gehört haben, wow, gut, dass ihr durchgehalten habt. Ich bin zu finden auf... jetzt hätte ich fast Facebook gesagt, aber Facebook ist es ja nicht mehr. Auf Instagram und auf Twitch. Einfach Vienna Charisma und Charisma ohne H. Danke fürs Zuhören. Thank you.